Bundeskanzler Scholz hat die von US-Präsident Trump angekündigten US-Zölle als schweren ökonomischen Fehler bezeichnet. In Berlin sagte Scholz, es handele sich um einen Anschlag auf die globale Handelsordnung. Die US-Regierung beschreite einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben werde. Hauptstadtkorrespondent Tim Aspern.
Europa werde geschlossen, stark und angemessen reagieren. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Auswirkungen durch erhöhte US-Zölle könnten dramatisch sein. Er nannte Preissteigerungen, höhere Inflation und sinkende Verkaufszahlen auf dem US-Markt. Deutschland und andere europäische Länder müssten nun gemeinsam Druck entfalten, den US-Präsident Trump spüren müsse, sagte Habeck. Und er verwies auf bereits erstellte Listen mit US-Produkten, auf die erhöhte Zölle durch die EU erhoben werden könnten. Habeck warnte allerdings vor einer übereilten Reaktion. Die EU gebe der US-Regierung nun 14 Tage Zeit, um in Gespräche einzutreten, und das sei klug, ergänzte der Bundeswirtschaftsminister.
Die ungarische Regierung hat den Rückzug des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Das kam gleichzeitig mit einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Ungarn. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vor, den der Strafgerichtshof ausgestellt hat. Matthias Reiche aus Brüssel.
Es ist die erste Reise Netanyahus nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen November einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hat. Wegen des israelischen Vorgehens im Gazakrieg wurden dem Ministerpräsidenten und seinem damaligen Verteidigungsminister Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ungarn gehört zu den 125 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs und wäre verpflichtet, Haftbefehle zu vollstrecken, wenn sich ein Gesuchter auf ungarischem Hoheitsgebiet befindet. Allerdings hatten die Behörden in Budapest in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie vom Strafgerichtshof gesuchte Führer wie Wladimir Putin oder eben Benjamin Netanyahu nicht festnehmen würden.
Das Europaparlament hat dafür gestimmt, das EU-Lieferkettengesetz um ein Jahr zu verschieben. Es folgte damit einem Vorschlag der EU-Kommission. Danach greifen die ersten Vorschriften des Gesetzes im Juli 2028. Ein Jahr später soll die EU-Richtlinie dann komplett gelten. Durch das Lieferkettengesetz sollen Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten dafür verantwortlich werden, dass ihre Zulieferer Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. In Brandenburgs Regierung gibt es Streit über einen vorläufigen Einstellungsstopp für Lehrkräfte. Das BSW spricht von einer überzogenen Reaktion und fordert SPD-Bildungsminister Freiberg auf, die Besetzungsverfahren schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Das Bildungsministerium hatte vergangene Woche nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfs einen Einstellungsstopp für Lehrkräfte ausgesprochen, auch für diejenigen, die schon eine Zusage haben. Man müsse sich erst einen Überblick über den zukünftigen Bedarf verschaffen, hieß es zur Begründung. In Brandenburg sind zurzeit rund 220 Lehrerstellen unbesetzt. Die Route für die S-Bahn-Ersatzbusse in Berlin-Charlottenburg wird geändert. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Danach fahren die Busse von Halensee nach Westend ab morgen nicht mehr über den Messedamm, sondern östlich der Ringbahn über den Kurfürstendamm, die Lewisham und die Kaiser-Friedrich-Straße. Die S-Bahnhöfe Westkreuz und Messe Nord werden dann nicht mehr angefahren. Ziel sei, dass die Ersatzbusse weniger im Stau stehen. Auf der neuen Strecke gäbe es auch Busspürrunden, so könnten mindestens 10 Minuten Fahrzeit eingespart werden. Eine Aktivistin der Gruppe Letzte Generation muss einen Hubschrauber-Einsatz am Flughafen BER in Schönefeld bezahlen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat einen Einspruch dagegen abgelehnt. Die Frau hatte sich vor mehr als 2 Jahren auf dem Rollfeld festgeklebt. Die Bundespolizei hat daraufhin ihre Streifen auf dem Flughafengelände verschärft und auch einen Hubschrauber losgeschickt. Dafür fordert sie von ihr eine Gebühr von etwas mehr als 1.000 Euro. Laut Gericht sei der Einsatz angemessen gewesen. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag, sehr viel Sonne, bis 20 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 13, Steglitz 14, Brandenburg an der Havel 11, Senftenberg 17 Grad. Morgen vereinzelt neblig am Anfang, dann sonnig oder locker bewölkt und es bleibt trocken, 19 bis 22 Grad. Die Zeit 13:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Anja Herzog.
Und ich grüße Sie herzlich. Das Orfeo Barockorchester haben Sie ja gehört mit Michi Geig und dem ersten Satz seiner Sinfonie in G-Dur von Josef Mislivecek um 1:08. Die beiden niederländischen Brüder Lukas und Arthur Jüssen, die sind ja ein weltweit gefragtes Klavierduo. In den Niederlanden sind die richtige Popstars. Interessant, bei Duos ist ja immer die Frage am Klavier, wer spielt denn den Primo und wer den Secondo-Part, also kurz wer oben, wer unten. Und die Jüssen-Brüder haben da eine einfache und bewährte Methode, die werfen einfach eine Münze. Alles andere ist langweilig, sagen sie. Auch nicht langweilig war der Komponist, den die beiden in dieser Aufnahme hier spielen, Francis Poulenc, nämlich einer der schillerndsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein erklärtes Ziel, Musik komponieren, die unmittelbar wirkt. Von Musiktheorie hielt er überhaupt nichts und hat es gehasst, wenn jemand sich theoretisch an seinen Werken abarbeiten wollte. Der Rat von Francis Poulenc war, analysieren Sie meine Musik nicht, lieben Sie sie. Na, das ist jetzt nicht so schwierig. In diesem Konzert für zwei Klaviere, da gibt's eine Menge zu lieben. Erst recht in dieser Aufnahme mit den Jüssen-Brüdern. Thank you. ist das Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Francis Poulenc. Hier in dieser Aufnahme mit dem Klavierduo Lukas Jüssen und Arthur Jüssen zusammen mit dem Königlichen Konzertgebouworchester Amsterdam unter Leitung von Stefan Deneff. 13.29 Uhr wird es.
Radio 3. Lesung.
Und jetzt hören Sie die dritte Folge der Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke. Der 28-jährige Malte Lauritz Brigge lebt in Paris und denkt über den Sinn des Lebens nach. Er wird sich seiner Oberflächlichkeit bewusst und er muss feststellen, dass die Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben. So beschließt er zu schreiben, denn, so sagt er, Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, es sind Erfahrungen. Im folgenden Teil seiner Aufzeichnungen taucht er ein in seine Kindheitserinnerungen und erkennt, wie brüchig das Familienleben war. Es liest für uns der Schauspieler Klaus Nägelen.
12 Jahre oder höchstens 13 muss ich damals gewesen sein. Mein Vater hatte mich nach Urnekloster mitgenommen. Ich weiß nicht, was ihn veranlasste, seinen Schwiegervater aufzusuchen. Die beiden Männer hatten sich jahrelang seit dem Tode meiner Mutter nicht gesehen. Und mein Vater selbst war noch nie in dem alten Schlosse gewesen, in welches der Graf Brahe sich erst spät zurückgezogen hatte. Ich habe das merkwürdige Haus später nie wiedergesehen, das, als mein Großvater starb, in fremde Hände kam. So wie ich es in meiner kindlich gearbeiteten Erinnerung wiederfinde, ist es kein Gebäude. Es ist ganz aufgeteilt in mir. Da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück Gang, das diese beiden Räume nicht verbindet, sondern für sich als Fragment aufbewahrt ist. In dieser Weise ist alles in mir verstreut. Die Zimmer, die Treppen, die mit so großer Umständlichkeit sich niederließen und andere enge, rundgebaute Stiegen, in deren Dunkel man ging wie das Blut in den Adern. Die Turmzimmer, die hoch aufgehängten Balkone, die unerwarteten Altane, auf die man von einer kleinen Tür hinausgedrängt wurde, alles das ist noch in mir und wird nie aufhören, in mir zu sein. Es ist, als wäre das Bild dieses Hauses aus unendlicher Höhe in mich hineingestürzt und auf meinem Grunde zerschlagen. Ganz erhalten ist in meinem Herzen, so scheint es mir, nur jener Saal, in dem wir uns zum Mittagessen zu versammeln pflegten, jeden Abend um 7 Uhr. Ich habe diesen Raum niemals bei Tage gesehen. Ich erinnere mich nicht einmal, ob er Fenster hatte und wohin sie aussahen. Jedes Mal, so oft die Familie eintrat, brannten die Kerzen in den schweren Armleuchtern und man vergaß in einigen Minuten die Tageszeit und alles, was man draußen gesehen hatte. Dieser hohe, wie ich vermute, gewölbte Raum war stärker als alles. Er saugte mit seiner dunkelnden Höhe, mit seinen niemals ganz aufgeklärten Ecken, alle Bilder aus einem heraus, ohne einem einen bestimmten Ersatz dafür zu geben. Man saß da wie aufgelöst, völlig ohne Willen, ohne Besinnung, ohne Lust, ohne Abwehr. Man war wie eine leere Stille. Ich erinnere mich, dass dieser vernichtende Zustand mir zuerst fast Übelkeit verursachte, eine Art Seekrankheit, die ich nur dadurch überwand, dass ich mein Bein ausstreckte, bis ich mit dem Fuß das Knie meines Vaters berührte, der mir gegenüber saß. Erst später fiel es mir auf, dass er dieses merkwürdige Benehmen zu begreifen oder doch zu dulden schien, obwohl zwischen uns ein fast kühles Verhältnis bestand, aus dem ein solches Gebaren nicht erklärlich war. Es war indessen jene leise Berührung, welche mir die Kraft gab, die langen Mahlzeiten auszuhalten. Und nach einigen Wochen krampfhaften Ertragens hatte ich mit der fast unbegrenzten Anpassung des Kindes mich so sehr an das Unheimliche jener Zusammenkünfte gewöhnt, dass es mich keine Anstrengung mehr kostete, 2 Stunden bei Tische zu sitzen. Jetzt vergingen sie sogar verhältnismäßig schnell, weil ich mich damit beschäftigte, die Anwesenden zu beobachten. Mein Großvater nannte es die Familie, und ich hörte auch die anderen diese Bezeichnung gebrauchen, die ganz willkürlich war. Denn obwohl diese 4 Menschen miteinander in entfernten verwandtschaftlichen Beziehungen standen, so gehörten sie doch in keiner Weise zusammen. Der Oheim, welcher neben mir saß, war ein alter Mann, dessen hartes und verbranntes Gesicht einige schwarze Flecke zeigte, wie ich erfuhr, die Folgen einer explodierten Pulverladung. Mürrisch und malkontent, wie er war, hatte er als Major seinen Abschied genommen und nun machte er in einem mir unbekannten Raum des Schlosses alchemistische Versuche, war auch, wie ich die Diener sagen hörte, mit einem Stockhause in Verbindung, von wo man ihm ein- oder zweimal jährlich Leichen zusandte, mit denen er sich Tage und Nächte einschloss und die er zerschnitt und auf eine geheimnisvolle Art zubereitete, so dass sie der Verwesung widerstanden. Ihm gegenüber war der Platz des Fräuleins Mathilde Brahe. Es war das eine Person von unbestimmtem Alter, eine entfernte Cousine meiner Mutter, von der nichts bekannt war, als dass sie eine sehr rege Korrespondenz mit einem österreichischen Spiritisten unterhielt, der sich Baron Nolde nannte und dem sie vollkommen ergeben war, so dass sie nicht das Geringste unternahm, ohne vorher seine Zustimmung oder vielmehr etwas wie seinen Segen einzuholen. Sie war zu jener Zeit außerordentlich stark, von einer weichen, trägen Fülle, die gleichsam achtlos in ihre losen, hellen Kleider hineingegossen war. Ihre Bewegungen waren müde und unbestimmt und ihre Augen flossen beständig über. Und trotzdem war etwas in ihr, das mich an meine zarte und schlanke Mutter erinnerte. Ich fand, je länger ich sie betrachtete, alle die feinen und leisen Züge in ihrem Gesichte, an die ich mich seit meiner Mutter Tode nie mehr recht hatte erinnern können. Nun erst, seit ich Mathilde Brahe täglich sah, wusste ich wieder, wie die Verstorbene ausgesehen hatte. Ja, ich wusste es vielleicht zum ersten Mal. Nun erst setzte sich aus 100 und 100 Einzelheiten ein Bild der Toten in mir zusammen, jenes Bild, das mich überall begleitet. Später ist es mir klar geworden, dass in dem Gesicht des Fräuleins Brahe wirklich alle Einzelheiten vorhanden waren, die die Züge meiner Mutter bestimmten. Sie waren nur, als ob ein fremdes Gesicht sich dazwischen geschoben hätte, auseinandergedrängt, verbogen und nicht mehr in Verbindung miteinander. Neben dieser Dame saß der kleine Sohn einer Cousine, ein Knabe, etwa gleichaltrig mit mir, aber kleiner und schwächlicher. Aus einer gefältelten Krause stieg sein dünner, blasser Hals und verschwand unter einem langen Kinn. Seine Lippen waren schmal und fest geschlossen, seine Nasenflügel zitterten leise, und von seinen schönen, dunkelbraunen Augen war nur das eine beweglich. Es blickte manchmal ruhig und traurig zu mir herüber, während das andere immer in dieselbe Ecke gerichtet blieb, als wäre es verkauft und käme nicht mehr in Betracht. Am oberen Ende der Tafel stand der ungeheure Lehnsessel meines Großvaters, den ein Diener, der nichts anderes zu tun hatte, ihm unterschob und in dem der Greis nur einen geringen Raum einnahm. Es gab Leute, die diesen schwerhörigen und herrischen alten Herrn Exzellenz und Hofmarschall nannten, andere gaben ihm den Titel General. Und er besaß gewiss auch alle diese Würden. Aber es war so lange her, seit er Ämter bekleidet hatte, dass diese Benennungen kaum mehr verständlich waren. Mir schien es überhaupt, als ob an seiner in gewissen Momenten so scharfen und doch immer wieder aufgelösten Persönlichkeit kein bestimmter Name haften könne. Ich konnte mich nie entschließen, ihn Großvater zu nennen, obwohl er bisweilen freundlich zu mir war, ja mich sogar zu sich rief, wobei er meinem Namen eine scherzhafte Betonung zu geben versuchte. Übrigens zeigte die ganze Familie ein aus Ehrfurcht und Scheu gemischtes Benehmen dem Grafen gegenüber. Nur der kleine Erik lebte in einer gewissen Vertraulichkeit mit dem greisen Hausherrn. Sein bewegliches Auge hatte zu Zeiten rasche Blicke des Einverständnisses mit ihm, die ebenso rasch von dem Großvater erwidert wurden. Auch konnte man sie zuweilen in den langen Nachmittagen am Ende der tiefen Galerie auftauchen sehen und beobachten, wie sie, Hand in Hand, die dunklen alten Bildnisse entlang gingen, ohne zu sprechen. Offenbar auf eine andere Weise sich verständigend. Ich befand mich fast den ganzen Tag im Parke und draußen in den Buchenwäldern oder auf der Heide. Und es gab zum Glück Hunde auf Urnekloster, die mich begleiteten. Es gab da und dort ein Pächterhaus oder einen Meierhof, wo ich Milch und Brot und Früchte bekommen konnte. Und ich glaube, dass ich meine Freiheit ziemlich sorglos genoss, ohne mich, wenigstens in den folgenden Wochen, von dem Gedanken an die abendlichen Zusammenkünfte ängstigen zu lassen. Ich sprach fast mit niemandem, denn es war meine Freude, einsam zu sein. Nur mit den Hunden hatte ich kurze Gespräche dann und wann. Mit ihnen verstand ich mich ausgezeichnet. Schweigsamkeit war übrigens eine Art Familieneigenschaft. Ich kannte sie von meinem Vater her, und es wunderte mich nicht, dass während der Abendtafel fast nichts gesprochen wurde. In den ersten Tagen nach unserer Ankunft allerdings benahm sich Mathilde Brahe äußerst gesprächig. Sie fragte den Vater nach früheren Bekannten in ausländischen Städten. Sie erinnerte sich entlegener Eindrücke. Sie rührte sich selbst bis zu Tränen, indem sie verstorbener Freundinnen und eines gewissen jungen Mannes gedachte, von dem sie andeutete, dass er sie geliebt habe, ohne dass sie seine inständige und hoffnungslose Neigung hätte erwidern mögen. Mein Vater hörte höflich zu, neigte dann und wann zustimmend sein Haupt und antwortete nur das Nötigste. Der Graf, oben am Tisch, lächelte beständig mit herabgezogenen Lippen. Sein Gesicht erschien größer als sonst. Es war, als trüge er eine Maske. Er ergriff übrigens selbst manchmal das Wort, wobei seine Stimme sich auf niemanden bezog, aber, obwohl sie sehr leise war, doch im ganzen Saal gehört werden konnte. Sie hatte etwas von dem gleichmäßigen, unbeteiligten Gang einer Uhr. Die Stille um sie schien eine eigene, leere Resonanz zu haben, für jede Silbe die gleiche. Graf Brahe hielt es für eine besondere Artigkeit meinem Vater gegenüber, von dessen verstorbener Gemahlin, meiner Mutter, zu sprechen. Er nannte sie Gräfin Sibylle, und alle seine Sätze schlossen, als fragte er nach ihr. Ja, es kam mir, ich weiß nicht weshalb, vor, als handle es sich um ein ganz junges Mädchen in Weiß, das jeden Augenblick bei uns eintreten könne. In demselben Tone hörte ich ihn auch von unserer kleinen Anna Sophie reden. Und als ich eines Tages nach diesem Fräulein fragte, das dem Großvater besonders lieb zu sein schien, erfuhr ich, dass er des Großkanzlers Konrad Reventlow Tochter meinte, Weiland Friedrichs des Vierten Gemahlin zur linken Hand, die seit nahezu 150 Jahren zu Roskilde ruhte. Die Zeitfolgen spielten durchaus keine Rolle für ihn. Der Tod war ein kleiner Zwischenfall, den er vollkommen ignorierte. Personen, die er einmal in seiner Erinnerung aufgenommen hatte, existierten. Und daran konnte ihr Absterben nicht das Geringste ändern. Mehrere Jahre später, nach dem Tode des alten Herrn, erzählte man sich, wie er auch das Zukünftige mit demselben Eigensinn als gegenwärtig empfand. Er soll einmal einer gewissen jungen Frau von ihren Söhnen gesprochen haben, von den Reisen eines dieser Söhne insbesondere, während die junge Dame, eben im 3. Monate ihrer ersten Schwangerschaft, fast besinnungslos vor Entsetzen und Furcht neben dem unablässig redenden Alten saß. Aber es begann damit, dass ich lachte. Ja, ich lachte laut, und ich konnte mich nicht beruhigen. Eines Abends fehlte nämlich Mathilde Brahe. Der alte, fast ganz erblindete Bediente hielt, als er zu ihrem Platze kam, dennoch die Schüssel anbietend hin. Eine Weile verharrte er so. Dann ging er befriedigt und würdig und als ob alles in Ordnung wäre, weiter. Ich hatte diese Szene beobachtet, und sie kam mir im Augenblick, da ich sie sah, durchaus nicht komisch vor. Aber eine Weile später, als ich eben einen Bissen in den Mund steckte, stieg mir das Gelächter mit solcher Schnelligkeit in den Kopf, dass ich mich verschluckte und großen Lärm verursachte. Und trotzdem diese Situation mir selber lästig war, trotzdem ich mich auf alle mögliche Weise anstrengte, ernst zu sein, kam das Lachen stoßweise immer wieder und behielt völlig die Herrschaft über mich. Mein Vater, gleichsam um mein Benehmen zu verdecken, fragte mit seiner breiten, gedämpften Stimme: »Ist Mathilde krank?« Der Großvater lächelte in seiner Art und antwortete dann mit einem Satze, auf den ich, mit mir selber beschäftigt, nicht Acht gab, und der etwa lautete: »Nein, sie wünscht nur, Christinen nicht zu begegnen.« Ich sah es also auch nicht als die Wirkung dieser Worte an, dass mein Nachbar, der braune Major, sich erhob und mit einer undeutlich gemurmelten Entschuldigung und einer Verbeugung gegen den Grafen hin den Saal verließ. Es fiel mir nur auf, dass er sich hinter dem Rücken des Hausherrn in der Tür nochmals umdrehte und dem kleinen Erik und zu meinem größten Erstaunen plötzlich auch mir winkende und nickende Zeichen machte, als forderte er uns auf, ihm zu folgen. Ich war so überrascht, dass mein Lachen aufhörte, mich zu bedrängen. Im Übrigen schenkte ich dem Major weiter keine Aufmerksamkeit. Er war mir unangenehm, und ich bemerkte auch, dass der kleine Erik ihn nicht beachtete. Die Mahlzeit schleppte sich weiter wie immer, und man war gerade beim Nachtisch angelangt, als meine Blicke von einer Bewegung ergriffen und mitgenommen wurden, die im Hintergrund des Saales im Halbdunkel vor sich ging. Dort war nach und nach eine, wie ich meinte, stets verschlossene Türe von welcher man mir gesagt hatte, dass sie in das Zwischengeschoss führte, aufgegangen? Und jetzt, während ich mit einem mir ganz neuen Gefühl von Neugier und Bestürzung hinsah, trat in das Dunkel der Türöffnung eine schlanke, hell gekleidete Dame und kam langsam auf uns zu. Ich weiß nicht, ob ich eine Bewegung machte oder einen Laut von mir gab. Der Lärm eines umstürzenden Stuhles zwang mich, meine Blicke von der merkwürdigen Gestalt abzureißen. Und ich sah meinen Vater, der aufgesprungen war und nun, totenbleich im Gesicht, mit herabhängenden, geballten Händen, auf die Dame zuging. Sie bewegte sich indessen von dieser Szene ganz unberührt auf uns zu, Schritt für Schritt. Und sie war schon nicht mehr weit von dem Platze des Grafen, als dieser sich mit einem Ruck erhob, meinen Vater beim Arme fasste, ihn an den Tisch zurückzog und festhielt, während die fremde Dame langsam und teilnahmlos durch den nun frei gewordenen Raum vorbeiging, Schritt für Schritt durch unbeschreibliche Stille, in der nur irgendwo ein Glas zitternd klirrte, und in einer Tür der gegenüberliegenden Wand des Saales verschwand. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass es der kleine Erik war, der mit einer tiefen Verbeugung diese Türe hinter der Fremden schloss. Ich war der Einzige, der am Tische sitzen geblieben war. Ich hatte mich so schwer gemacht in meinem Sessel. Mir schien, ich könnte allein nie wieder auf. Eine Weile sah ich, ohne zu sehen. Dann fiel mir mein Vater ein, und ich gewahrte, dass der Alte ihn noch immer am Arme festhielt. Das Gesicht meines Vaters war jetzt zornig, voller Blut. Aber der Großvater, dessen Finger wie eine weiße Kralle meines Vaters Arm umklammerten, lächelte sein maskenhaftes Lächeln. Ich hörte dann, wie er etwas sagte, Silbe für Silbe, ohne dass ich den Sinn seiner Worte verstehen konnte. Dennoch fielen sie mir tief ins Gehör, denn vor etwa 2 Jahren fand ich sie eines Tages unten in meiner Erinnerung. Und seither weiß ich sie. Er sagte, »Du bist heftig, Kammerherr, und unhöflich. Was lässt du die Leute nicht an ihre Beschäftigungen gehen?« »Wer ist das?« schrie mein Vater dazwischen. »Jemand, der wohl das Recht hat, hier zu sein. Keine Fremde. Christine Brahe.« Da entstand wieder jene merkwürdig dünne Stille, und wieder fing das Glas an zu zittern. Dann aber riss sich mein Vater mit einer Bewegung los und stürzte aus dem Saale. Ich hörte ihn die ganze Nacht in seinem Zimmer auf- und abgehen, denn auch ich konnte nicht schlafen. Aber plötzlich gegen Morgen erwachte ich doch aus irgendetwas Schlafähnlichem und sah mit einem Entsetzen, das mich bis ins Herz hinein lähmte, etwas Weißes, das an meinem Bette saß. Meine Verzweiflung gab mir schließlich die Kraft, den Kopf unter die Decke zu stecken, und dort begann ich aus Angst und Hilflosigkeit zu weinen. Plötzlich wurde es kühl und hell über meinen weinenden Augen. Ich drückte sie, um nicht sehen zu müssen, über den Tränen zu, aber die Stimme, die nun von ganz nahe auf mich einsprach, kam lau und süßlich an mein Gesicht, und ich erkannte sie. Es war Fräulein Mathildes Stimme. Ich beruhigte mich sofort und ließ mich trotzdem, auch als ich schon ganz ruhig war, immer noch weiter trösten. Ich fühlte zwar, dass diese Güte zu weichlich sei, aber ich genoss sie dennoch und meinte sie irgendwie verdient zu haben. »Tante«, sagte ich schließlich und versuchte, in ihrem zerflossenen Gesicht die Züge meiner Mutter zusammenzufassen, »Tante, wer war die Dame?« »Ach«, antwortete das Fräulein Brahe mit einem Seufzer, der mir komisch vorkam. »Eine Unglückliche, mein Kind. Eine Unglückliche.« Am Morgen dieses Tages bemerkte ich in einem Zimmer einige Bediente, die mit Packen beschäftigt waren. Ich dachte, dass wir reisen würden. Ich fand es ganz natürlich, dass wir nun reisten. Vielleicht war das auch meines Vaters Absicht. Ich habe nie erfahren, was ihn bewog, nach jenem Abend noch auf Urnekloster zu bleiben. Aber wir reisten nicht. Wir hielten uns noch 8 Wochen oder 9 in diesem Hause auf. Wir ertrugen den Druck seiner Seltsamkeiten. Und wir sahen noch 3-mal Christine Brahe.
Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke, das war die dritte Folge unserer Lesung mit Klaus Nägelen. Morgen gibt's die Fortsetzung, wieder mittags um 13.30 Uhr und abends in der Wiederholung um 23.03 Uhr. Oder, wenn Sie mögen, jederzeit im Netz. Alle Folgen finden Sie auf radio3.de und in der ARD Audiothek. 13.48 Uhr. Der vierte Satz der vierten Sinfonie von Franz Schubert mit der Staatskapelle Dresden unter Herbert Blomstedt. 13:56 gleich. Hier kommt gleich Camilla Kaiser mit ihrer Musik. Hören Sie ab kurz nach zwei und ich bin Anja Herzog. Ich sage Tschüss und wenn Sie mögen, bis morgen. Allerdings dann bis morgen früh um 6. Hier an dieser Stelle hören Sie dann meine Kollegin Imke Grebsch. Ja, und das hier ist die letzte Musik von mir für heute. Robert Bartow spielt Laute, eine Bourée aus einer Sonate von Silvius Leopold Weiß. Thank you.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die Große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Morgen in Frankfurt Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
14 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Deutsche Wirtschaftsvertreter haben sich besorgt geäußert zu den von US-Präsident Trump angekündigten Zöllen. Außenhandelspräsident Jan Durer sagte, die Zölle müsse man in Preissteigerungen umsetzen, das heiße in vielen Fällen Umsatzrückgang. Der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Wambach, warnte, die ökonomischen Folgen seien gravierend, insbesondere für die Amerikaner. Bundeskanzler Scholz betonte, er halte die jüngsten Entscheidungen für grundfalsch.
Das ist ein Anschlag auf eine Handelsordnung, die Wohlstand überall auf dem Globus geschaffen hat. Die gesamte Weltwirtschaft wird unter diesen undurchdachten Entscheidungen leiden. Die US-Regierung beschreitet also einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben wird. Deutschland und Europa stehen weiterhin für freien Handel. Wir setzen auf Kooperation, nicht auf Konfrontation. Und wir werden unsere Interessen verteidigen. Europa wird geschlossen, stark und angemessen auf die Entscheidung der USA reagieren.
Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Auch von der EU kommt heftige Kritik an den US-Zöllen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte sie am Morgen einen schweren Schlag für die Weltwirtschaft. Die Europäische Union sei immer bereit gewesen, mit den USA über mögliche Handelsungleichheiten zu sprechen. Handelskommissar Šefčovič hatte in den vergangenen Wochen öffentlich bezweifelt, dass die USA überhaupt verhandeln wollen. Sollten Gespräche keinen Erfolg bringen, werde Europa seine Unternehmen schützen, betonte von der Leyen. Ähnlich haben sich seit dem Abend schon zahlreiche europäische Regierungschefs geäußert. Ungarn hat angekündigt, sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zurückzuziehen. Kurz vorher hatte Ministerpräsident Orbán seinen israelischen Kollegen Netanyahu in Budapest empfangen. Gegen ihn liegt wegen möglicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg ein Haftbefehl des Strafgerichtshofes vor. Aus Den Haag, Ludger Katzmierczak.
Dass Ungarn sich vom ICC abwendet, will in Den Haag derzeit niemand kommentieren. Aus gutem Grund, denn der Rückzug aus der Vertragsstaatengemeinschaft braucht Zeit.